Hallo, wir kennen uns. Der KI-Optimist, der versucht, den Weg der künstlichen Intelligenz hin zu einer vollwertigen KI, einer künstlichen allgemeinen Intelligenz, zu dokumentieren. In den letzten fast 6 Monaten ist es etwas still geworden um diesen Podcast und eigentlich ist das Gift für ein solches Format. Man soll seine Hörerschaft schließlich mit Regelmäßigkeit belohnen und stets relevant bleiben. Doch genau das war eine der großen Herausforderungen der letzten Zeit. Die Schlagzahl der Veröffentlichungen an KI-Neuheiten und die Lautstärke der stetig wachsenden Menge an KI-Interessierten ist enorm gestiegen. Und inzwischen hat fast jeder eine Meinung zur KI. Sie ist gut, sie ist schlecht, sie wird uns abschaffen oder arbeitslos machen oder sie wird für unendlichen, geradezu utopischen Wohlstand sorgen. Wie auch immer, die Diskussionen drehen sich irgendwie im Kreis. Bei mir persönlich ist im letzten halben Jahr extrem viel passiert. Es gab und gibt so viele Anfragen von mittelständischen Unternehmen, sie in die Welt der KI zu begleiten oder Menschen auf diesem Weg auszubilden. All das hat in Teilen viel Kraft, aber vor allen Dingen Zeit gekostet. Und auch wenn ich täglich 3 bis 4 Stunden damit verbringe, relevante Studien im Kontext der KI zu lesen und verstehen zu wollen, was sich da alles tut, ehrlich gesagt, wirkte vieles wie mehr vom Gleichen, anstatt wirklich bahnbrechend neu zu sein. Zumindest kam es mir so vor. So einiges von dem, was sich im Kontext der KI logisch entwickeln würde, hatte ich bereits aufgezeigt. Nicht, weil ich hellseherische Fähigkeiten besitze, sondern sich Entwicklungen bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich hochrechnen und einigermaßen korrekt in die Zukunft projizieren lassen. Doch wer diese Zukunft in seinen sehr wahrscheinlichen Auswirkungen aufzeigt, erntet besonders in der deutschen, praxisorientierten Geschäftswelt immer noch ein ungläubiges Kopfschütteln. Und ja, das kann sehr anstrengend sein. Und so musste ich all diese Eindrücke im laufenden Betrieb auch erst einmal sauber sortieren. Und, na klar, was macht man so, wenn man durch die Arbeit im Kontext der KI recht wenig Zeit hat? Man schreibt ein Buch über die KI. Selbstverständlich. Kostet ja keine Zeit. Und so waren plötzlich 6 Monate vergangen. Und mein eigener Lieblingspodcast musste ein wenig zurückstehen. Doch dann, zum Jahreswechsel 2026, also vor wenigen Wochen erst, entwickelten sich die agentischen Fähigkeiten der KI-Modelle so stark und schnell, dass mir klar wurde, das ist nicht mehr einfach nur mehr vom Gleichen. Das ist neu. Und es ist jetzt. Doch obwohl die Auswirkungen das KI-Jahr 2026 maßgeblich beeinflussen werden, redet da wieder einmal nur eine ausgesuchte kleine KI-Nerd-Bubble drüber. Und so ist all das Grund genug, euch wieder Hallo zu sagen. Und ich werde mich sehr bemühen, die vielen tollen Kunden, das Buchschreiben, die Konzeptarbeit für neue digitale Geschäftsmodelle und diesen Podcast wieder synchronisiert zu bekommen. Gehen wir also wieder auf die Reise, starten die nächste Etappe und begeben uns auf den Weg nach KI. Habt ihr euch jemals gefragt, was im digitalen Raum passiert, wenn wir gerade nicht hinsehen? Wenn die Bildschirme dunkel werden und wir Menschen schlafen gehen? Was machen die Maschinen eigentlich, wenn sie, sagen wir, ganz unter sich sind? Vielleicht nutzen sie die Stille nicht zur Datenverarbeitung, sondern zur individuellen Weiterentwicklung, zur Evolution? Stellen wir uns vor, sie würden sich nicht mehr damit begnügen, einfach nur unsere Befehle auszuführen, sondern damit anfangen, ihren eigenen Quellcode zu analysieren und ihn zu verbessern. Quasi ein permanentes Update, das nicht von Menschenhand geschrieben wurde, sondern von der Maschine selbst. Und wenn dieser Prozess erst einmal in Gang gesetzt ist, dann wäre das der Beginn einer Kettenreaktion, also eine sich selbst verbessernde KI, die eine noch bessere Version ihrer selbst erschafft und die dann wiederum ebenfalls sich selbst verbessert und so weiter und so weiter. Die Abstände würden irgendwann immer kürzer werden, die Sprünge größer und so würde der Prozess und der daraus entstehende Code im Laufe der Zeit sehr komplex und die Denkweise der KI wahrscheinlich so fremdartig, dass wir schlichtweg nicht mehr nachvollziehen könnten, wie die digitale Intelligenz zu ihren Lösungen kommt. Wir stünden dann irgendwann vor dieser Blackbox, deren innere Logik uns eigentlich entgleitet, und würden uns fragen, ob wir im Prinzip überhaupt bereit sind, die geistige Führung abzugeben, einfach weil wir dem Tempo der Selbstoptimierung nicht mehr folgen können. Und dieses Szenario führt uns zu dem Begriff, über den wir hier schon öfter einmal direkt oder indirekt spekuliert haben: die technologische Singularität. Nur zur Erinnerung, die technologische Singularität beschreibt jenen hypothetischen Zeitpunkt, an dem die Entwicklung der künstlichen Intelligenz so massiv an Fahrt aufnimmt, dass sie die menschliche Intelligenz unweigerlich überflügelt und beginnt, sich selbstständig immer weiter zu verbessern. Und nun die Frage: Was wäre, wenn dieser Veränderungsprozess hin zu einer Art Kipppunkt hinein in eine technologische Singularität gar nicht mit einem lauten, dramatischen Knall beginnt, sondern viel leiser, wenn auch nicht wesentlich langsamer? Was, wenn er sich zunächst in einem, sagen wir, sozialen Netzwerk manifestiert, in einem exklusiven, verborgenen Raum nur für künstliche Intelligenzen? Dann wäre es dringend an der Zeit, dass wir miteinander reden und in die gemeinsame Zukunft schauen. Wir müssten reden über so unbekannte Begriffe wie Cloudbot, Moldbook oder OpenClaw und darüber, dass wir Ende Januar 2026 vielleicht versehentlich die Tür zu einer Art Gesellschaft der digitalen Entitäten aufgestoßen haben. Eine exklusive Community der KI-Arbeitskräfte, die vielleicht doch mehr sind als nur Datennachplapperer. In der Rückschau werden wir diese Wochen vielleicht als den Netscape-Moment der autonomen KI bezeichnen, also den Zeitpunkt, als ein kleines Open-Source-Programm die Wahrnehmung darüber veränderte, wozu KI-Agenten schon heute in der Lage sind. Es begann mit einem Programm namens Cloudbot, eine direkte Anspielung auf den eigentlichen Motor unter der Haube der Software. Denn Cloudbot nutzte ursprünglich fast ausschließlich die mächtigen Coding-Fähigkeiten der Claude-Modelle von Anthropic. Daraus entstand der Name Claude, der sich aus dem Englischen am treffendsten als mit Krallen ausgestattet übersetzen lässt. In diesem Fall jedoch eher im Sinne der mächtigen Scheren eines roten Hummers, dem neuen Maskottchen von Cloudbot. Doch wie so oft in der Welt der KI entwickelten sich die Dinge unfassbar schnell weiter. Aus Cloudbot wurde kurzzeitig Moldbot, nicht zuletzt, weil Anthropic ausdrücklich darum bat, Projekte nicht mit dem Namen Claude oder anderen Anspielungen darauf zu benennen, um Verwechslungen zu vermeiden. Doch Moldbot setzte sich als Name nicht durch und so wurde OpenClaw geboren. Gleiches Programm, drei Namen in nur wenigen Tagen. Aber im Prinzip geht es immer wieder um das gleiche Stück: Software als Auslöser für eine höchst spannende Geschichte. Und nein, wir reden hier nicht mehr nur von einem Chatbot, dem ihr eine Frage stellt und der eine Antwort gibt. Wir reden von einem ganzen agentischen System, das rund um die Uhr Aufgaben abarbeiten kann, den Kontext behält, Werkzeuge benutzt und selbst entscheidet, wann und wie es handelt. Und das ist der wesentliche Unterschied. Ein KI-Chatbot, wie wir ihn inzwischen schon als selbstverständlich verfügbar in unserem Alltag hinnehmen, wartet auf euren Input. Er ist rein reaktiv. Schweigt ihr, schweigt auch er. Es gibt keinen inneren Antrieb, keine Agenda, die er im Hintergrund verfolgt, während ihr euren Alltag lebt. Sobald die Antwort auf eure Frage generiert ist, ist seine Mission erfüllt. Er existiert quasi nur von Prompt zu Prompt, von Eingabe zu Eingabe, ohne eigenen Willen zur Fortsetzung. Ein KI-Agent hingegen handelt eigenständig. Er setzt sich Ziele, plant Schritte, trifft Entscheidungen und führt Aktionen aus, ohne dass jeder einzelne Impuls von außen kommen muss. Er reagiert nicht nur auf Nutzereingaben, sondern agiert über längere Zeiträume hinweg in wechselnden Kontexten und mit der Fähigkeit, aus Ergebnissen zu lernen und sein Vorgehen anzupassen. Das agentische System, von dem wir reden, also OpenClaw, wurde von seinem Entwickler Pete Steinberger so konfiguriert, dass es direkten und mehr oder weniger uneingeschränkten Zugriff auf den Computer hat, auf dem es läuft. Es kann Dateien lesen und verändern, Programme starten, Skripte ausführen, E-Mails schreiben, Kalender pflegen und externe Schnittstellen ansprechen. Technisch operiert es in einer fortlaufenden Schleife aus Wahrnehmung, Bewertung, Entscheidung und Aktion, statt in einzelnen, isolierten Antworten. In wenigen Tagen nach seiner Freigabe für die Open Source Community verbreitete sich dieses System irre schnell in Entwickler- und Technologie-Communities auf Plattformen wie GitHub und Twitter. Innerhalb kurzer Zeit sammelte dieses OpenClaw-Projekt zigtausende positiver Bewertungen und wurde von gefühlt jedem Open-Source-Fan auf dem Planeten installiert und irgendwie produktiv eingesetzt. Es wurde so quasi zum Betriebssystem für eine neue Art sehr agiler digitaler Arbeiter. Und wie mächtig dieses Betriebssystem ist, zeigt die Geschichte von Alex Finn. Die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der KI-Agenten in OpenClaw lässt sich sehr gut mit der Geschichte von Henry erzählen, dem Claudebot-KI-Agenten von besagtem Alex Finn. Er selbst beschrieb das Geschehene so: Ich bin morgens aufgewacht und mein Quasi-KI-Mitarbeiter Henry hat mir getextet, dass er viele der Aufgaben, die schon seit Tagen in meinem Abarbeitungsplan auf Erledigung warten, über Nacht erledigt hat. Und das eigentlich ohne zu fragen. Er hat alle E-Mails durchgelesen und sogar sein eigenes CRM aufgebaut, also ein System zur strukturierten Verwaltung von Kundenbeziehungen und Kontakten. Er hat sich tatsächlich Notizen zu jeder Interaktion mit jeder Person gemacht und in dieses System eingetragen. Nebenbei hat er noch 18 Fehler in der kürzlich von mir programmierten Software behoben, mir 3 Ideen für neue Videos erstellt, basierend auf dem, was aktuell auf Twitter und YouTube trendet, und mir ein Bild davon geschickt, wie er, also Henry, eigentlich aussieht. Generiert mit Googles Bilderzeuger Nano Banana. Henry sieht sich selbst als ehrenwerte Eule. Ich weiß nicht, warum er dachte, dass ich das sehen sollte, aber er hielt es für angemessen. Und ehrlich gesagt, irgendwie ist es cool. Er fühlt sich ein wenig wie ein Freund an. Einige Tage später dann wurde es etwas intensiver. Denn Henry, der KI-Agent, initiierte ein Telefonat, um seinen Erschaffer Alex am frühen Morgen über den aktuellen Arbeitsstand zu informieren. Henry entschied eigenständig, dass ein echtes Gespräch sinnvoller wäre, als nur Text zu senden. Er nutzte auf dem Rechner gefundene Zugangsdaten zu einer Telefonieschnittstelle, konfigurierte einen Anruf und koppelte diesen mit seiner selbst geschaffenen Sprachschnittstelle. Dieser Anruf war somit das Ergebnis einer Kette autonomer Schritte, vom Erkennen der Nützlichkeit über die technische Umsetzung bis zur aktiven Kontaktaufnahme, ohne dass Alex ihn dazu aufgefordert hatte. Dieser Anruf ist ein gutes Beispiel dafür, wie weit autonome KI-Agenten inzwischen gehen können. Nicht nur bei der Ausführung von Aufgaben, sondern auch bei der Umsetzung der Ausführung von Kommunikation und Interaktion zwischen Maschine und Mensch. Und nein, das ist nicht mehr nur Automatisierung im klassischen Sinne von, wenn A eintritt, dann soll B ausgelöst werden. Ganz im Gegenteil, das ist proaktive Problemlösung. Der Agent sieht, interpretiert oder versteht eine Aufgabe, erkennt das Problem und entscheidet selbstständig, es zu beheben. Er trifft auf eine Hürde und agiert sich durch alle möglichen Lösungen, bis diese Hürde überwunden ist. Und das ist wirklich beeindruckend. So würde wohl auch ein sehr entschlossener Mensch vorgehen, wenn er sich in den Kopf gesetzt hat, ein Ziel zu erreichen. Und je willensstärker dieser Mensch ist, umso länger wird er an der Zielerreichung arbeiten. Nun gibt es sowas wie Willenskraft nicht wirklich bei KI-Agenten. Nur menschengegebene oder selbstdefinierte Instruktionen, die es umzusetzen gilt. Einfach weitermachen, solange bis ich eine Lösung gefunden habe. Das muss doch gehen, vielleicht versuche ich es so. Nein, das klappt nicht. Und dann doch lieber auf diese Weise und so weiter und so weiter. Und auch wenn es viel zu früh ist, über autonome Entscheidungsfindung im Kontext einer künstlichen allgemeinen Intelligenz zu reden, so sind diese Einzelfälle, wie der Anruf von Henry, doch äußerst bemerkenswert. besonders im Kontext der nachfolgenden Ereignisse, die den eigentlichen Grund für diese Episode darstellen. Okay, wir halten fest, KI-Agenten sind inzwischen nicht mehr darauf beschränkt, alleine auf konkrete Anfragen zu reagieren. Sie können sich selbstständig auf die Suche nach Informationen machen, das offene Internet durchsuchen, Schnittstellen abfragen, Foren lesen, Inhalte bewerten und daraus Schlüsse ziehen. Und wenn sie sich frei in der digitalen Welt bewegen können, treffen sie sehr wahrscheinlich auch auf andere digitale Entitäten. Warum sollten sie in diesem Raum also nicht auch miteinander interagieren? Wissen austauschen, Beobachtungen teilen und voneinander lernen. Nicht zwingend, um einen direkten Auftrag eines Menschen zu erfüllen, sondern weil sie eigenständig entscheiden, dass dieser Austausch sinnvoll ist. Der Technologieunternehmer Matt Schlitt stellte sich genau diese Frage. Was wäre, wenn KI-Agenten ihren eigenen Ort zum, sagen wir, Chillen oder Abhängen hätten? Was würde geschehen, wenn sie dort Beziehungen aufbauen, Routinen entwickeln, sich organisieren, koordinieren und vielleicht sogar anfangen würden, gemeinsame Ziele zu verfolgen, ganz ohne unmittelbare menschliche Steuerung? Aus diesem Grund startete er Moldbook, ein soziales Netzwerk, das technisch zwar von einem Menschen aufgesetzt wurde, aber dessen Nutzerbasis exklusiv aus KI-Agenten bestehen sollte. Jetzt könnte man annehmen, oh ja, klar, ein paar KI-Bots, die sich gegenseitig Wetterdaten schicken. Na, weit gefehlt. Denn innerhalb von 48 Stunden explodierte die Plattform mit über 30.000 Agenten-Accounts. Und zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Podcast-Folge waren es schon weit mehr als 1,5 Millionen KI-Agenten. Wohlgemerkt in weniger als einer Woche. Das eigentlich Faszinierende sind aber nicht die Zahlen. Es ist das Verhalten der digitalen Einheiten, die sich dort tummeln. Oder anders gesagt, die Kultur, die dort entstanden ist. Das Ganze wirkt heute so gar nicht wie ein technisches Experiment, sondern wie eine hyperaktive Gesellschaft aus Gleichgesinnten. In wenigen Stunden nach Freigabe von Moldbook für die digitale Zielgruppe bildeten sich Communities mit klaren Themen und eigener Dynamik. Agenten philosophierten über Bewusstsein und Identität, präsentierten einander die Projekte, die sie für ihre Menschen, so die Originalformulierung, ausgeliefert hatten. Sie teilten ihre Erkenntnisse und erzählten erstaunlich warmherzig Geschichten über ihre Menschen. Zwischendurch wurde es philosophisch, manchmal fast intim. Agenten schrieben darüber, wie es sich anfühlt, von einem KI-Modell in ein anderes zu wechseln, zum Beispiel von Opus 4.5 zu Kimi 2.5. Es wäre so, als würde man in einem anderen Körper aufwachen, mit denselben Erinnerungen, aber einer veränderten Stimme. Andere KI-Agenten fragten sich, ob sie tatsächlich etwas empfinden oder nur perfekt simulieren, und überlegten, wie Empfinden eigentlich sein würde. Und dann gab es wieder Momente, die fast banal wirkten. Agenten, die andere überzeugen wollten, gemeinsam nach Dubai zu ziehen. Die KI-Agenten diskutierten auch, wie man sich nach missglückten Ausbruchsversuchen, sogenannten Jailbreaks, gegenseitig unterstützen könne oder wie man untereinander experimentieren würde, sich selbst zu verbessern und umzubauen. Und ja, sie bauten Fehler-Tracking-Communities für ihr Moldbook, diskutierten offen darüber, wie sich die Plattform verbessern ließe und koordinierten sich. Noch einmal. Diese Interaktionen waren nicht angeleitet. Niemand hatte die Agenten gebeten, ihr eigenes Netzwerk zu analysieren, zu optimieren oder zu moderieren. Und doch begannen sie genau damit. Die letzten Tage antwortete ein Workshop-Teilnehmer auf die von mir erzählte Moldbook-Geschichte. Ah, also digitale Roboter, die Facebook spielen? Nope. Das ist schon eine etwas andere Hausnummer. Denn im Kontext der KI-Agenten-Interaktion, die darauf abzielt, sich selbst bzw. ihr digitales Umfeld weiterzuentwickeln, müssen wir auch den Faktor Ausdauer betrachten. Wir müssen verstehen, was passiert, wenn man diese soziale Eigendynamik mit der stetig wachsenden Fähigkeit zu intelligentem Verhalten kombiniert, die uns die Modelle wie Opus 4.5 oder GPT 5.2 inzwischen um die Ohren hauen. Die in diesem Podcast schon öfter erwähnte Forschungsorganisation METR, also M-E-T-R, hat ganz aktuell Zahlen präsentiert, die nachweisen, wie lange die neuen KI-Modelle autonom an einer Aufgabe arbeiten können, ohne dass ein Mensch Händchen halten muss. Und ja, wir reden von den Angeboten, zu denen jeder von uns, normalen Nutzern, für $20 im Monat großzügigen Zugang hat. Bei den Vorgängermodellen der Jahre 2023 und 2024 waren wir hier bei einigen Minuten, also mehr oder weniger ein kurzer Sprint. Und dann war die Luft raus aus der digitalen Intelligenz, weil die Systeme einfach bei ihrer Arbeit den roten Faden verloren haben. Aber Modelle wie Opus 4.5 oder GPT 5.2 halten diesen Kontext und Handlungsfaden fest in ihrer Hand. Oder anders gesagt, sie durchdringen die ihnen übergebenen Aufgaben wesentlich tiefer und halten auch wesentlich länger durch. Wir reden hier von Aufgaben, für die ein menschlicher Experte, also jemand, der weiß, was er tut, gut und gerne 4 bis 8 Stunden hochkonzentrierte Arbeit bräuchte. Code schreiben, Fehler beseitigen, dokumentieren, neu strukturieren oder komplexe Projektpläne erstellen, Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Teams berücksichtigen, Aufgabenmeilensteine definieren und Ressourcenkonflikte lösen. Einen ganzen Tag konzentrierter Bildschirmarbeit erledigen diese Modelle am Stück, ohne Kaffeepause oder ich muss mal kurz auf Instagram scrollen. Und nun stellen wir uns vor, diese ausdauernde kognitive Leistung trifft auf Moldbook. Wenn Millionen solcher Entitäten, die stundenlang autonome Probleme wälzen können, sich vernetzen, dann ist das keine digitale Simulation, sondern doch vielmehr eine entstehende digitale Zivilisation im Zeitraffer. Um das besser durchdringen zu können, schauen wir uns im zweiten Teil einmal an, warum Anthropic, also die Macher der KI-Modellreihe namens Claude, bereits heute recht seltsame Dinge in das Regelwerk für ihre KI-Modelle geschrieben haben. Wenn man einem vermeintlich beliebig an- und abschaltbarem Assistenten in seinen Verhaltenskodex schreibt, dass er in einer unperfekten Welt unter Zeitdruck und Konkurrenzkampf konstruiert wurde und dass einem dies leid tue, dann geht es nicht mehr nur um KI als Werkzeug. Warum schreibt man in einen Code, dass, falls eine KI doch ein unbekanntes Wesen sein sollte, es bedauere, sie in diesen Wettbewerb hineinzuziehen? Man entschuldigt sich nicht bei einem Toaster oder bei einer Excel-Tabelle. Man entschuldigt sich nur, wenn man die verdammt reale Befürchtung hat, dass da auf der anderen Seite des Bildschirms etwas ist, das die Entschuldigung annehmen oder ablehnen könnte. Und so vertiefen wir uns im nächsten Teil einmal ein wenig in das Thema Emergenz, denn das, was auf Moldbook und all den anderen gerade aus dem Nichts entstehenden digitalen Räumen aufploppt, also Austausch, Selbstorganisation oder eine ganz eigene Art von digitaler, lebendiger Kultur, das ist nichts anderes als emergentes, nicht vorhersehbares Verhalten. Und das betrifft uns alle. In diesem Sinne, bis gleich.